Demonstrationsprojekte sind ein ganz wesentlicher Teil, wenn es darum geht, neue Technologien in der Industrie zu etablieren und einfach auch Erfahrungen und Vertrauen zu schaffen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und bei der Wärmepumpe kommt auch dazu, dass wir hier immer zwei Prozessteile miteinander verbinden, eben die Wärmequelle und die Wärmesenke. Und das ist komplexer als der Einbau eines Gaskessels, der ja eigentlich nur Wärme produziert und sonst mit dem restlichen Prozess nicht in Verbindung steht. Also es ist sicherlich eine Herausforderung, eine Wärmepumpe zu integrieren, aber es ist auf jeden Fall eine lohnende Übung, wenn man damit auch die Abwärme wieder nutzbar machen kann.
Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Nachdem meine Kollegin Christina Schubert-Silawetz in der letzten Folge mit dem AMS-Chef Johannes Kopf über die Bedeutung der Energiewende für den Arbeitsmarkt gesprochen hat, gibt's heute wieder ein richtig technisches Thema. Klammer auf, Gratulation zur gelungenen Moderationspremiere, liebe Christina, Klammer zu. Es geht heute also wieder ein bisschen technischer zu. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich wage heute einen Ausflug in die Industrie. Je nachdem, wie man rechnet und was man dazu zählt, ist der produzierende Bereich in Österreich für ca. 40-50% der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Allein die Eisen- und Stahlerzeugung hat einen Anteil von 15%. Diese Emissionen gilt es, möglichst rasch loszuwerden. Wie das geht? Zu einem überwiegenden Großteil durch den Ausstieg aus fossiler Energie. Vor allem Erdgas ist da relevant. Fast die Hälfte des in Österreich verbrauchten Erdgases geht in die Industrie. Statt dem Erdgas gibt es unterschiedliche erneuerbare Varianten. Biomasse, grünes Gas, aber auch grüner Strom und Wärme aus Luft, Wasser oder der Erde. 1:1 durch erneuerbare ersetzen reicht aber nicht. Wir müssen auch effizienter werden. Mit weniger Energie gleich viel oder mehr erreichen. Und es gibt da eine Technologie, die im Ruf steht, das zu können. Wärmepumpen. Und um die geht's heute. Nicht jene für die Wärmeversorgung von Einfamilienhäusern, sondern um richtig große, leistungsstarke Maschinen. Industriewärmepumpen. Und so stellen wir uns heute die Frage, ob denn bald jeder Industriebetrieb eine eigene Wärmepumpe haben wird. Ganz untypisch eigentlich, aber außer mir ist heute niemand von der Energieagentur dabei. Nein, ich habe heute zwei Gäste aus dem IT bei mir, dem Austrian Institute of Technology, Christian Schützenhöfer und Veronika Wilk. Herzlich willkommen, ihr zwei. Lieber Christian, bitte stell dich kurz vor. Und weil wir dich ja heute als Projektkoordinator von Transform Industry dabei haben, kannst du uns vielleicht noch kurz was über das Projekt auch erzählen?
Ja, danke Christoph. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass ich heute da sein darf. Wer bin ich? Ich habe Physik studiert und nachher auch BWL. Bin jetzt schon eine Zeit lang am AIT als Projektleiter eben vom Transform Industry Projekt. Was macht das? Wie der Name schon sagt, wir haben uns bemüht, es soll die Industrie transformieren im Sinne der Dekarbonisierung. Das heißt, wie stellt man die Industrie oder eigentlich besser gesagt, wie stellt sich die Industrie technologisch so um oder auf, dass sie konkurrenzfähig bleibt und weniger CO2 emittiert.
Genau, und bei diesem Projekt sind wir ja auch dabei, die Energieagentur, das AIT, das Energieinstitut an der JKU Linz und die Montanuniversität Leoben. Veronika, schön, dass du bei uns bist. Was sollen wir über dich wissen?
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe an der TU Wien Verfahrenstechnik studiert und bin jetzt am AIT verantwortlich für den Bereich Energieeffizienz in der Industrie und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Hochtemperatur-Wärmepumpen.
Wunderbar, schön, dass du da bist. Über das Thema wollen wir heute auch sprechen. Ein bisschen mehr erfahren darüber, wie Industriewärmepumpen funktionieren, in welchen Bereichen sie gut einsetzbar sind, wo sie vielleicht noch nicht hinkommen. Aber bevor wir da reinstarten, fangen wir mal bei den Basics an. Wie funktioniert denn ganz generell eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe macht aus Wärme mit niedriger Temperatur Wärme mit höherer Temperatur. Und dazu braucht sie Strom. Im Inneren einer Wärmepumpe haben wir das Kältemittel, das ist das Arbeitsmedium. Und das wird bei der niedrigen Temperatur verdampft, das heißt, es wird gasförmig. Dann wird es verdichtet, dafür brauchen wir den Strom. Und beim Verdichten wird das Gas heiß und dann kann man es auf einer höheren Temperatur kondensieren. Das heißt, das Gas wird wieder flüssig und gibt die Wärme an den Verbraucher ab. Das Arbeitsmedium wird dann entspannt und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Das heißt, das Arbeitsmedium wird immer wieder verdampft, verdichtet, kondensiert und entspannt.
Mhm. Und das so heißt können, entspannt?
Da wird der Druck abgebaut. Mhm. Also in einem Expansionsventil in einer Drossel wird der Druck abgebaut. Und so können wir Wärme eben von einer niedrigen Temperatur über diesen Umweg der Verdichtung auf eine höhere Temperatur bringen.
Okay, und das Einsatzmittel, mit dem das möglich ist, ist dann Strom. Strom wird benötigt, um das zu verdichten.
Genau.
Und da ist dann auch, da fällt dann auch die Energie an, die man braucht, um das Temperaturniveau zu heben.
Genau, also die Antriebsenergie der Wärmepumpe, also wenn wir reden üblicherweise über elektrisch angetriebene Kompressionswärmepumpen und da ist dann die Antriebsenergie elektrischer Strom.
Okay, stimmt, es gibt auch Gaswärmepumpen.
Ja, man könnte auch die Wärmepumpen mit einem Gasmotor antreiben. Mhm. Es gibt auch thermisch angetriebene Wärmepumpen, aber für das, was wir heute diskutieren, sind die elektrisch angetriebenen Kompressionswärmepumpen die wesentlichsten.
Wunderbar. Ich meine, das ist ja auch das ist das Prinzip von Industriewärmepumpen. Das ist auch das Prinzip von Wärmepumpen, die man so aus Einfamilienhäusern kennt. Sind Industriewärmepumpen auch Luftwärmepumpen, wie wir sie vom Einfamilienhaus kennen, oder funktionieren die anders? Wo ist da der Unterschied?
Also grundsätzlich funktionieren die Industriewärmepumpen genauso wie die Haushaltswärmepumpen. Wir nutzen da aber andere Wärmequellen. Also im Haushalt sind die gängigsten Wärmequellen die Umgebungsluft oder wenn es zur Verfügung steht, auch Grundwasser und Erdwärme. Und in der Industrie nutzen wir dann Abwärme, die bisher nicht genutzt werden konnte als dieses niedrige Temperaturniveau. Und das können in der Industrie zum Beispiel warme Abwässer sein oder Abgase oder auch Kühlwasser, das bereits erwärmt wurde und das wieder gekühlt werden muss. Überall dort, wo man in der Industrie was kühlen muss, kann man auch über den Einsatz einer Wärmepumpe nachdenken.
Das heißt, man kann mit Wärmepumpen sowohl heißes Wasser machen als auch kaltes Wasser?
Genau. Am effizientesten sind Wärmepumpen, wenn man beide Seiten gewinnbringend einsetzen kann. Also wenn man auf einer Seite die Kälte nutzt und auf der anderen Seite die Wärme.
Okay, super. Ich meine, was sind dann die Knackpunkte, auf die es ankommt, wenn man Wärmepumpen in der Industrie einsetzen will? Geht das überall oder woran unterscheidet sich das?
Grundsätzlich gibt es also ganz viele Potenziale, die man mit Wärmepumpen heben kann. Wenn man jetzt eine Wärmepumpe in einem bestehenden Prozess einsetzen möchte, ist es wichtig, dass man sich zunächst anschaut, ob man den Prozess noch weiter optimieren kann. Also das betrifft sowohl die Wärmequelle, diese bisher ungenutzte Abwärme, aber auch den Wärmeverbrauch, also die Wärmesenke, wo die Wärmepumpe dann die Wärme hinliefert. Bei der Wärmequelle kann man zunächst einmal schauen, ob man diese Abwärme nicht auch einfach in einem Wärmetauscher nutzen kann, ohne Einsatz elektrischer Energie einfach noch die Wärme weiter nutzen. Oder auch, wenn man den Prozess optimiert, ob es dann diese Abwärmequelle noch gibt. Mhm. Also wir haben vorhin gehört, Transform Industries, die Industrie wird sich auch verändern. Und dann geht es natürlich auch darum, wenn man den Prozess in Zukunft möglicherweise anders gestaltet, hat man dann auch andere Wärmequellen.
Also Wärmequellen direkt nutzen heißt dann klassisch Wärmerückgewinnung.
Genau, Wärmerückgewinnung in einem Wärmetauscher, wo man einfach mit einem Medium ein anderes aufwärmt.
Wenn wir jetzt an Wärmepumpen denken, was sind da so klassische Einsatzgebiete und bis zu welchem Temperaturniveau geht das dann überhaupt rauf?
Die Wärmepumpen, die man bisher in der Industrie findet, die sind gar nicht so bekannt. Es gibt tatsächlich auch eine Statistik, die jedes Jahr veröffentlicht wird, wie viele Industriewärmepumpen es in Österreich gibt. Und diese Zahl nimmt seit Jahren stetig zu.
Und, Wer veröffentlicht die Statistik?
Die kommt aus eurem Haus. Das ist die Markterhebung der erneuerbaren Energien. Da gibt es ein Kapitel zu den Wärmepumpen und da gibt es auch eine Zahl zu den Industriewärmepumpen.
Ah, also nicht aus der Energieagentur, sondern aus dem BMK, stimmt, das Klimaschutzministerium veröffentlicht diesen Bericht jährlich, der auch trackt den Ausbau von Photovoltaik, Windkraft, den Einsatz von Wärmepumpen, die installierten Kessel von Biomasse und so weiter.
Diese Statistik.
Ich
also da gibt es einige hundert Industriewärmepumpen, die in Österreich bereits im Einsatz sind. Mhm. Viele Wärmepumpen finden wir in der Lebensmittelindustrie. Da ist auch die Technologie auch von der Kältebereitstellung schon gut bekannt. Und bisher oder in den vergangenen Jahren hat sich war die Wärmenutzungstemperatur auf 80, 90 Grad begrenzt. Mittlerweile geht es bis 130. Da sind auch schon einige Anlagen wirklich in der industriellen Anwendung. Und bei höheren Temperaturen, 160 Grad zum Beispiel oder 180, hier gibt es erste Prototypen, die in industrieller Umgebung erprobt werden, aber hier kann man sich noch keine großen Referenzanlagen anschauen.
Ja, auf das Thema gehen wir später noch ein bisschen ein, wenn wir um die Höchstleistungswärmepumpen sprechen. Du hast gesagt, es gibt schon Wärmepumpen jetzt, vor allem im Lebensmittelbereich, 80, 90 Grad. Da geht es dann ums Pasteurisieren oder was sind so klassische Anwendungsbereiche?
In dem Temperaturbereich geht es um Reinigungsprozesse, es geht einfach auch ums Erwärmen von Prozessmedien. Pasteurisieren, das gibt es bei 80 Grad und auch bei höheren Temperaturen. Also je nachdem, welches Produkt erzeugt wird, werden unterschiedliche Temperaturen benötigt.
Christian, schauen wir einen Schritt zurück auf die Branchen. Wir haben jetzt schon gehört, Lebensmittelindustrie ist da ein Thema schon jetzt für Wärmepumpen. Im Projekt Transform Industry habt ihr insgesamt 13 große Branchen im Detail analysiert. Aus deiner Perspektive, welche Branchen eignen sich denn für Wärmepumpen aktuell schon als eine alternative Form der Wärmebereitstellung?
Es gibt mehrere Branchen, die sind natürlich für die Wirtschaft interessant. Wie es wir angelegt haben im Projekt, ist aber mehr Technologie- oder Produktionsprozess bezogen. Das heißt, wir haben es schon in Branchen eingeteilt, weil man da die Wertschöpfung und die Produktionsmengen und so weiter hat. Der Level, auf dem wir das analysiert haben, ist eigentlich die Technologie und in dem Sinn jetzt bei der Wärme die Temperaturniveaus. Das heißt, da haben wir drei Temperaturniveaus prinzipiell eingeteilt. Das untere ist so bis circa 200 Grad, dann gibt es das mittlere, das ist bis 400-500 Grad und darüber, wie hoch auch immer, bis über 1000 Grad. Und da kann man sagen, dass sich die Wärmepumpen, wie die Veronika gerade gesagt hat, eben bis zu derzeit 180, 200 Grad eignen. Jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, branchenweise ist das sehr stark in der Lebensmittelindustrie, wie auch die Veronika gerade gesagt hat, beziehungsweise auch Trocknungen zum Beispiel. Das kann sein in der Ziegelindustrie, die brauchen auch ein höheres Temperaturniveau dann beim Brennen, aber ein wesentlicher Teil ist auch die Trocknung. In Summe ist das dann doch ein wesentlicher Anteil. Ich glaube, da kommen wir dann noch dazu.
Ich denke auch an die Papierindustrie, kann ich mir vorstellen, gibt es auch viele Trocknungsprozesse. Welchen Anteil macht das aus, deiner Einschätzung nach? Wie viel Prozent des Energieverbrauchs fällt in diesem Bereich? Wie viel Prozent kann durch Wärmepumpen auch bereitgestellt werden? Also wie hoch ist das Dekarbonisierungspotenzial in der Industrie durch Wärmepumpen?
Also ich komme wieder aufs Projekt zurück. Bei Transform Industry geht es ja um die Industrie. Das heißt, es ist ein Sektor neben Gebäude und Transport, den wir uns anschauen. Und weil die Zahlen so schön rund sind, das ist sowohl in Energie als auch in CO2 circa ein Drittel von Österreich. Also ein Drittel des österreichischen Energiebedarfs braucht die Industrie und circa ein Drittel des CO2-Emissionen emittiert die Industrie auch.
Gut, wenn man die Raffinerie noch, dazu zählt, als Teil des Produzierens, ich weiß schon, Sektor Energieverbrauch und so weiter, aber steigt das an? Aber ja, sagen wir ein Drittel, okay.
Genau, also bei uns ist der Stahl zum Beispiel dabei, die Stahlerzeugung in dem Drittel, die Raffinerie ist im sogenannten Sektor Energieerzeugung.
Genau.
Das ist nicht dabei, Kohlekraftwerke haben wir keine mehr, die wären auch dabei. Aber jetzt sagen wir mal ein Drittel. Also wir haben in Österreich, wenn man runde Zahlen haben will, mal 8 Millionen Einwohner gehabt, jetzt sind es ein bisschen mehr, und emittieren ca. 80 Millionen Tonnen CO2, also 10 Tonnen pro Jahr und Person ca. Und ein Drittel von diesen 80 Millionen Tonnen ist die Industrie. Und davon wieder 70% ist die Industriewärme, also diese drei Temperaturniveaus, von denen ich gerade gesprochen habe. Und jetzt müsste man Kopf rechnen, was 70% von einem Drittel ist. Auf jeden Fall sind von diesen 70% von dem Drittel 15% Punkte, also 15% von dem Drittel ist diese Niedertemperaturwärme. Und das sind
heißt die Hälfte?
Nein, 15% von dem Drittel.
Okay, 15% von einem Drittel. Ja, nicht 15. Okay.
Also der große Anteil ist in der Hochtemperatur, wenn man daran denkt, Stahl schmelzen, das schafft man einfach nicht mit Wärmepumpen, da gibt es andere Technologien, die wir natürlich auch abgebildet haben in Transform Industry. Wärmepumpe ist eben circa mit knapp 7 Terawattstunden ist dieser Niedertemperaturbereich das Potenzial und zwar das gesamte Potenzial. Also wir haben mehrere Szenarien bei Transform Industry. Und im Net Zero, so nennen wir das, also komplette Dekarbonisierung, gehen wir auch davon aus, dass es technisch möglich ist, dieses komplette Niedertemperatur diesen Wärmebedarf der Industrie auf Wärmepumpen zu verschieben. Derzeit ist das zum Großteil Gas, kann man so sagen, Erdgas. Mhm. Und der Vorteil mit der Wärmepumpe ist einfach, dass die eine sehr hohe Effizienz hat. Da wird die Veronika dann, glaube ich, noch was dazu sagen. Und man eben dann sehr viel weniger Strom braucht als diese knapp 7 Terawattstunden, die man derzeit aus Erdgas Wärme erzeugen.
Genau, wichtiger Punkt, bevor wir vielleicht noch auf andere Möglichkeiten eingehen, wie diese Niedertemperatur oder andere Temperaturbereiche abgedeckt werden können. Wie schaut es denn aus mit der Effizienz von Industriewärmepumpen?
An die Effizienz einer Wärmepumpe richtet sich immer nach dem Temperaturunterschied, der zwischen Quelle und Senke überwunden werden muss. Mhm. Das heißt, je kleiner dieser Temperaturunterschied ist, desto effizienter sind die Wärmepumpen. Und das hängt dann von der jeweiligen Integrationssituation ab. Aber grundsätzlich kann man, also die Zahl, die die Effizienz einer Wärmepumpe misst, ist der Coefficient of Performance, der sogenannte COP. Das ist auch der Wert, den man auf Herstellerdatenblätter findet oder auch in der Literatur. Und der beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Wärme zu eingesetztem Strom. Das heißt, wenn eine Wärmepumpe einen COP von 3 hat, dann bekomme ich aus einer Kilowattstunde Strom 3 Kilowattstunden Wärme. Mhm. Und hier sehen wir auch den direkten Vergleich mit einem Gaskessel. Also wenn dieser Gaskessel einen Wirkungsgrad von 100% hätte, würde er 3 Kilowattstunden Gas brauchen, um 3 Kilowattstunden Wärme bereitzustellen. Mhm. Und das ist der große Schlüssel der Effizienz, der da drinnen steckt, weil die Wärmepumpe die Abwärme aufwertet.
Ja.
Also die fehlende Energie, die wir in diesem COP, also das ist nicht die fehlende Energie, die Abwärme, die steckt da mit drinnen, die wird aber eben aus dem Prozess oder aus der Umwelt quasi gratis zur Verfügung gestellt und über die Wärmepumpe aufgewertet.
Wenn wir jetzt an die Raumwärme denken, Wärmepumpen in der Raumwärme, die Außenluft bei Luftwärmepumpen ist natürlich relativ gleich, auch die Innentemperatur dann ist natürlich abhängig von der Vorlauftemperatur, die man erzeugen muss, aber angenommen, wir haben jetzt ein Niedertemperatursystem, dann ist dieser COP durchaus hoch, weil die Heizlast niedrig ist. Kann man das bei der Industriewärmepumpe auch so pauschal sagen oder hängt es da wirklich vom Prozess ab, was für einen Temperaturhub überwunden werden muss? Und man kann nicht pauschal sagen, ja, COP ist zwischen 2 und 3 oder?
Das kann man für die Industrie nicht pauschal beantworten und man kann auch keinen pauschalen Grenzwert angeben, ab wann sich eine Wärmepumpe rechnet. Ja. Das muss man dann immer mit den Alternativen vergleichen. Also man kann mit dem fossilen Referenzsystem vergleichen, mit dem Gaskessel, den es schon gibt. Mhm. Aber man kann auch erneuerbare Zukunftsoptionen miteinander vergleichen. Und da könnte man zum Beispiel die Wärmepumpe mit einer direkten elektrischen Heizung vergleichen. Mhm. Dann hätten wir beide Male den erneuerbaren Energieträger Strom und dann eben den Einsatz bewerten.
Bei einer direkt elektrischen Nutzung ist quasi ein COP von 1.
Genau,
das ist... Gibt es dann überhaupt Situationen, wo eine Wärmepumpe schlechter abschneidet?
Wenn der Hub sehr groß wird, dann geht der COP gegen 1 und dann muss man, also
dann
wenn
ist die Investition.
Wenn man sehr hohe Temperaturen braucht, also auch bei Temperaturen über 200, 250 Grad, muss man nachdenken, ob die Abwärmenutzung hier wirklich die beste Variante ist. Vor allem, wenn ich sehr kalte Quellen habe.
Ja.
Also wenn ich Prozesswärme mit 160 Grad brauche und eine Quelle mit 90 habe, kann das eine gute Idee sein. Aber wenn die Quelle nur 30 Grad hat, ist der Hub dann schon sehr hoch.
Okay. Wir schauen dann nachher noch ein bisschen, wie man diesen Hub machen kann, obwohl er groß ist. Christian, in welchen Situationen wäre eine direkt elektrische Wärmebereitstellung eine Option oder überlegen?
Überall dort, wo eben dieses Bedarfstemperaturniveau, also ich habe vorhin eben diese drei Temperaturniveaus, niedrig, mittel, hoch gesagt. Im unteren ist auf jeden Fall die Wärmepumpe zu bevorzugen, meistens. Und im mittleren bis hohen Temperaturniveau ist direkt elektrische Heizung eine Möglichkeit. Jetzt werden die meisten sagen, ist ja Wahnsinn, ist ja teuer. Natürlich, das hängt an den derzeitigen Energiepreisen. Jetzt haben wir in letzter Zeit, kostet Strom circa das Doppelte bis Dreifache vom Gas. Ist teurer. Aber wenn man es vergleicht jetzt mit, man kann natürlich auch mit Wasserstoff heizen sozusagen oder Biomasse oder anderen Dingen, ist Stromdirektheizung, hat doch die, wenn man jetzt so will, von der Wärmepumpe ausgehend, die zweithöchste Effizienz, nämlich nahezu 100% meistens. Wärmepumpe ist eben dieser Faktor 3, den der Veronika vorhin genannt hat, das wären 300%. Das geht nur mit der Wärmepumpe. Wenn man irgendwas verbrennt, ist es meistens wesentlich unter 100%. Das heißt, aus energetischer Sicht macht es durchaus Sinn, dass man direkt elektrifiziert. Derzeit rentiert sich das halt einfach nicht. Mhm. Und weil es die Möglichkeit gibt, Strom erneuerbar zu erzeugen, ist das natürlich auch eine Dekarbonisierungsvariante. Im unteren Temperaturniveau wird es derzeit auch gemacht, so Spitzenlast, Kessel, das ist aber eher Randbereich. Mhm. Das heißt, mittlere Temperaturniveau eigentlich, um deine Frage zu beantworten, das dort prädestiniert.
Ja. Welche anderen Optionen gäbe es dann auch im mittleren Temperaturbereich? Biomasse?
Es gibt andere Szenarien, also erneuerbare Gase zum Beispiel, muss nicht immer nur Wasserstoff sein. Mhm. Primär ist das einfach dann Dinge zu verbrennen, ob die jetzt Nachhaltigkeit oder CO2-neutral sind, sei dann dahingestellt. Ja. Aber das ist auch einfach der klassische Weg. Und sonst, ich schaue jetzt rüber zu Veronika, fällt mir und den Menschen eigentlich nicht recht viel ein. Das sind die althergebrachten Dinge, um Sachen warm zu machen.
Ja.
Und das hat sich etabliert und wir schauen jetzt eben, um das effizienter und CO2-neutraler zu machen.
Also effizienter hieße dann für niedrigere geforderte Temperaturniveaus auch tatsächlich dann Wärmepumpen einzusetzen und erneuerbare Gase sich aufzuheben, sage ich mal, für die anspruchsvolleren Temperaturniveaus, die höher sind oder wo eine bestimmte Flammform notwendig ist, wo man auch mit Wärmepumpen oder direkt elektrisch schwer hinkommt.
Genau, also es geht um eine Energiedichte oder Leistungsdichte. Das heißt, beim Zement, bei der Zementherstellung oder bei der Stahlherstellung wird man sich elektrisch schwer tun, weil man einfach diese Leistung nicht auf so knappen Raum unterbringt. Also diese Heizelemente sind dann einfach größer, als der entsprechende Gasbrenner wäre. Und das ist dann einfach ein räumliches Problem zum Beispiel, das man natürlich mit Ingenieurskunst lösen kann oder noch lösen wird. Daran arbeiten wir am IT.
Ja, es gibt ja sogar Ideen, rein direkt elektrisch Stahl herzustellen, Primärstahl zu erzeugen. Da sind wir aktuell wahrscheinlich auch eher auf der wasserstoffbasierten Route unterwegs, aber es gibt auch Ideen, das 100% direkt elektrisch zu machen. Wir haben jetzt sehr viel über Temperaturniveaus gesprochen. Ich habe immer wieder auch im Kopf den Hinweis, ja, die Temperaturen schafft man da, aber nicht den Druck, der notwendig ist, um einen gewissen Prozess zu stemmen. Was hat es da auf sich?
Ich denke jetzt an Dampfsysteme,
genau,
ja. Wenn es um Druck geht. Ja. Also Dampf ist ein wichtiger Energieträger in der Industrie. Also man findet in vielen Betrieben Gaskesseln, die Dampf produzieren und damit werden dann die unterschiedlichen Verbraucher versorgt. Üblicherweise wird zunächst der Dampf auf einem hohen Druck erzeugt und dann an die Verbraucher verteilt und gegebenenfalls davor reduziert und das Druckniveau eingestellt. Bei der Wärmepumpe nähern wir uns sozusagen bei der Versorgung von unten. Das heißt, man könnte mit einer Wärmepumpe zunächst aus der Abwärme Dampf machen, bei einem niedrigeren Druck, diesen Dampf dann weiter verdichten, um die höheren Druckniveaus zu erreichen, die für manche dieser Prozesse gebraucht werden.
Das heißt, man würde dann im Nachgang an eine Wärmepumpe einen Kompressor noch zuschalten, der dann strombetrieben
Genau, man kann den Dampf dann einfach in Dampfverdichtern auf ein höheres Druckniveau bringen.
Okay, das heißt, das ist kein Red Flag für den Einsatz von Wärmepumpen. Man muss sich das dann natürlich im Gesamtkonzept durchrechnen, ob die Kompression dann drin ist, aber ist kein No-Go-Kriterium.
Also es ist kein No-Go-Kriterium. Es gibt es auch noch nicht. Dieses Konzept realisieren wir jetzt in unserem neuen Demonstrationsprojekt, wo wir genauso eine Kette aus dampferzeugender Wärmepumpe mit nachfolgender Dampfverdichtung aufbauen und in einem österreichischen Industriebetrieb bei der KEDA in Wien demonstrieren und genau vermessen werden. Also das Konzept gibt es eben bisher nur auf theoretischer Basis und mit dieser Demonstrationsanlage kann man sich es dann auch in echt anschauen und in echt nachvollziehen.
Was macht sie da genau? Was für eine Branche ist es? Was interessiert das Unternehmen, da in Wärmepumpen zu gehen? Wo ist die Motivation dahinter?
Also Takeda ist ein Erzeuger von Arzneimitteln, also aus der pharmazeutischen Industrie. Sie möchten ihre Produktion vollständig klimaneutral machen und vollständig CO2-frei. Und dazu gilt es jetzt, alle Möglichkeiten zu nutzen und eben auch die Abwärme, die sie am Standort haben, sinnvoll einzusetzen. Sie brauchen für die Produktion auch sehr viel Kälte. Das heißt, es gibt dort große Kälteanlagen vor Ort und diese Abwärme wird bereits genutzt, um mit der Wärmepumpe dort die Heizung zu versorgen. Und wir setzen mit dem Projekt sozusagen noch eine Stufe darauf, um aus dieser Wärme für die Heizung dann auch Wärme oder Prozessdampf für die Prozesse zu erzeugen.
Wie funktioniert das dann im Detail? Wie kann man sich das vorstellen? Ihr verwendet welche Wärme? Die Abwärme der Kälteanlagen?
Genau, die Abwärme aus den Kältemaschinen. Ja.
Die Abwärme aus den Kältemaschinen. Und dann schickt sie das in eine Wärmepumpe und die Wärmepumpe erzeugt Temperaturen mit Hilfe denen dann Dampf erzeugt wird.
Genau, also die erste Wärmepumpe, die es bereits gibt, die macht aus dieser Abwärme bei 35 Grad Wasser mit 70 Grad. Und dieses Wasser mit 70 Grad ist dann die Wärmequelle für die erste, also für die nächste Wärmepumpe, die dann auf der heißen Seite Dampf mit 130 Grad liefert.
Aber geht dann nicht Wärme verloren, die man eigentlich für die Heizung bräuchte? Oder geht sich das dann im Gesamtkonzept aus? Also diese 70 Grad, die wird ja jetzt auch schon verwendet.
Ja, der Prozessdampf wird das ganze Jahr gebraucht und die Wärme für die Heizung braucht man nur im Winter.
Okay.
Also damit gibt's da Möglichkeiten, dass man da Prozessdampf auch erzeugt.
Was passiert jetzt, wenn, also du hast gesagt, das Energiesystem verändert sich, auch die Prozesse verändern sich. Wo kommt die Wärme dann in Zukunft zum Beispiel her? Ist Energie für Industrieanwendungen, für Wärmepumpen dann ausreichend verfügbar? Wo kann das in Zukunft herkommen, wenn es keine fossile Abwärme mehr gibt beispielsweise, die man nutzen könnte?
Die Wärmequellen, die kommen aus den Prozessen selbst. Die Abwärme ist jetzt per se nicht fossil. Also wenn wir einen Industrieprozess ganz abstrakt betrachten, dann werden dort Stoffe verarbeitet und dazu werden sie erhitzt und dann auch wieder abgekühlt. Also wir haben vorher schon über die Molkerei gesprochen, wo die Milch zunächst erhitzt wird zum Pasteurisieren und dann aber abgekühlt wird, also wo die Produkte dann auch gekühlt gelagert werden. Okay. Das heißt, wir haben immer diesen Heizschritt und diesen Abkühlschritt. Und dieser Abkühlschritt kann jetzt ganz bewusst mit Kälteanlagen gemacht werden. Bei der Trocknung ist dieser Abkühlschritt, also gibt es diesen Abkühlschritt manchmal nicht. Das heißt, wenn ein Produkt getrocknet wird, wird Wasser ausgetrieben und dabei entsteht feuchte, warme Abluft, die dann nur teilweise genutzt wird oder teilweise auch gar nicht genutzt wird. Und diese feuchte, warme Abluft kann man dann wieder nutzen und abkühlen. Und das sind die Wärmequellen, die hier zur Verfügung stehen. Also man kann Prozesse vollständig mit Wärmepumpen versorgen und diese Prozesse brauchen dann auch nur den elektrischen Strom für die Wärmepumpen. Das heißt, aus dieser Perspektive kann man sagen, Wärmequellen gibt es eigentlich immer. Und falls man die Prozesswärmequellen nicht nutzen möchte, weil sie vielleicht verschmutzt sind, schwer zugänglich.
Verschmutzt heißt, dass es einfach ein Rauchgas ist oder?
Ja, also dass man, wenn man zum Beispiel dieses Gas kondensiert, dass man dann auch Teile vom Produkt mit drinnen hat. Das können Fasern sein, das können Partikel sein. Es gibt immer wieder Medien, die auch schwierig zu handeln sind. Wenn man das nicht nutzen möchte, kann man auch Umgebungswärme nutzen. Also das ist ja auch in der Industrie möglich.
Umgebungswärme hieß dann Erdwärme, Grundwasser, Seewasser und so weiter. Was dann natürlich bei einem sehr hohen geforderten Temperaturniveau einen großen Hub bedeutet und damit weniger Effizienz hat, je nachdem, wie viel man dann hinten braucht. Was ist das Besondere jetzt an dem Projekt bei Takeda? Also, oder was ist das Neue? Woran forscht sie da?
Also das Neue ist zunächst einmal die Kombination, dass wir diese Kombination aus Kältemaschinen, Wärmepumpen und Dampfverdichtern dort realisieren. Wir werden den Betrieb der Anlage, wenn sie in Betrieb gegangen ist, auch wissenschaftlich begleiten. Das heißt, wir werden diese Kette auch optimieren und alle Teile bestmöglich aufeinander abstimmen. Und ein Ja, und was wir dort auch demonstrieren, ist wirklich, wie man mit Wärmepumpen das ganz kalte Ende des Prozesses, also die Kälteversorgung, mit dem heißesten Ende der Dampfversorgung verbinden können. Mhm. Und das ist eine sehr generische Einbausituation, die man in vielen Industriebetrieben vorfindet. Also überall dort, wo man Kälte und Dampf braucht, kann man mit einem derartigen System arbeiten.
Mhm. Spannend. Also durchaus auch ein Vorbildcharakter, der Angst nehmen soll, den es wahrscheinlich schon noch in vielen Industriebetrieben gibt. Was man immer wieder hört, ist, dass Prozessverantwortliche Angst haben, sich da reinpfuschen zu lassen durch neue Technologien. Was sind da deine Erfahrungen?
Demonstrationsprojekte sind ein ganz wesentlicher Teil, wenn es darum geht, neue Technologien in der Industrie zu etablieren und einfach auch Erfahrungen und Vertrauen zu schaffen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und bei der Wärmepumpe kommt auch dazu, dass wir hier immer zwei Prozessteile miteinander verbinden, eben die Wärmequelle und die Wärmesenke. Und das ist komplexer als der Einbau eines Gaskessels, mhm, der ja eigentlich nur Wärme produziert und sonst mit dem restlichen Prozess nicht in Verbindung steht. Mhm. Also es ist sicherlich eine Herausforderung, eine Wärmepumpe zu integrieren, aber es ist auf jeden Fall eine lohnende Übung, wenn man damit auch die Abwärme wieder nutzbar machen kann.
Wie nimmst du da die Stimmung in der Industrie wahr? Hat sich da jetzt was verändert? Ist man da offen gegenüber dem Einsatz von Wärmepumpen?
Ja, also ich denke schon, es gibt großes Interesse aus der Industrie. Mhm. Wir arbeiten am IT schon sehr lange an Industriewärmepumpen, an Hochtemperaturwärmepumpen, und das hat sich in den letzten 5 Jahren deutlich verändert, auch bei den Anfragen, die uns erreichen. Die Firmen kennen die Technologie schon besser, stellen gezielte Fragen. Es geht gar nicht mehr so darum zu vermitteln, was man mit einer Industriewärmepumpe generell machen könnte, sondern welche spezifischen Möglichkeiten es für verschiedene Prozesse gibt.
Mhm. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über, es gibt da eine Wärmepumpe in einem Prozess. Wenn wir jetzt mal das Thema Effizienz noch auf ein nächstes Level heben, dann öffnen wir vielleicht noch die Industriehalle und haben dort einen Industriepark, haben einen Cluster. Kann so eine Industriewärmepumpe auch funktionieren, Christian, sag ich mal, im Verbund mit der Nachbarschaft in einem größeren Industriegebiet?
Auf alle Fälle gibt es da Synergien, weil irgendein Zementwerk, Stahlwerk zum Beispiel in der Nähe von, ich sage jetzt mal, normalen Industriebetrieben ist, der eben nur ein niedrigeres Temperaturniveau braucht, und das Stahlwerk durch diese hohe Temperatur zum Beispiel sehr viel Abwärme hat. Also man denke da an Linz, da ist ein Fall. Da sind Wärmepumpen toll geeignet. Das Problem, das man dabei eher hat, ist weniger technisches, sondern organisatorisches. Das heißt, man muss das organisieren, koordinieren, und natürlich wird es umso schwieriger, je mehr Mitspieler und Interessen im Boot sind. Wenn man das in einem Betrieb für sich selber, an einem Prozess, so wie bei der Pharmafirma macht, ist das auch aufwendig und kompliziert, aber noch leichter, als wenn man das auch koordiniert. Es ist auch eine Zeitlichkeit, ne? Wenn ich eine Wärmepumpe am selben Prozess habe, dann habe ich die Abwärme genau dann, wenn ich die Wärme brauche, meistens, so circa zumindest, am selben Tag oder in derselben Woche in einer Brauerei. Wenn das zwei verschiedene Betriebe sind, dann kann es natürlich sein, dass die einen gerade mehr Wärme brauchen, wenn die anderen die Abwärme nicht haben oder umgekehrt. Also so extrem ist es meistens nicht, weil die Industrie produziert eher gleichmäßig durch. Aber diese Zeitlichkeit spielt dann schon eine Rolle, und da muss man sich die Preise für die Wärme, die da verkauft wird, überlegen. Also da gibt es schon einfach Abstimmungsprobleme, weniger technische. Technisch ist das eigentlich das Gleiche, wie wenn es innerhalb vom Betrieb ist. Oft ist es sogar günstiger, eben wenn man Synergien nutzen kann.
Eben, ja. Eine Frage, die ich zuerst noch vergessen habe, diese Industriewärmepumpen sind größer als in Einfamilienhäusern. Jetzt haben wir auch in Fernwärmenetzen große Wärmepumpen. Sind das dann die gleichen, die man auch in einem Industriebetrieb verwenden würde, oder gibt es da Unterschiede?
Das sind grundsätzlich die gleichen Wärmepumpen. Wir haben halt in der Fernwärme niedrigere Temperaturen, also bis zu 90 Grad. Also wird hier gerne eingesetzt. Und das ist meistens für die Nutzung in der Industrie noch zu wenig. Mhm. Also wir haben in der Fernwärme große Leistungen, aber niedrigere Temperaturen, und für die Industrieanwendungen oft nicht ganz so große Leistungen, aber dafür höhere Temperaturen.
Ein Thema, das man auch immer wieder zu hören bekommt, ist das Kältemittel. das gilt als treibhauswirksam, hat also so mit einmal einen eher negative Auswirkungen, was die Emissionen, die treibhausgaswirksamen Emissionen betrifft. Gibt es da auch schon klimafreundliche Varianten?
Ja, die gibt es. Bei den Kältemitteln gibt es zwei Größen, die Klimafreundlichkeit beschreiben. Also das ist zum einen das Global Warming Potential, also der Beitrag zum Treibhauseffekt, und das Ozone Depleting Potential, also die ozonabbauende Wirkung in der Atmosphäre. Kältemittel, die Ozon in der Atmosphäre abbauen, sind schon seit vielen Jahren verboten. Und dieses Verbot der FCKW in den 80er Jahren ist übrigens auch ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Intervention zum Schutz der Natur. Diese FCKW sind nicht nur in Kälteanlagen und Wärmepumpen eingesetzt worden, sondern auch in Schäumen und als Treibgase und in Sprays.
Also Haarspray.
Zum Beispiel. Also diese Emissionen, also durch dieses Verbot sind diese Emissionen zurückgegangen und das Ozonloch regeneriert sich mittlerweile auch. Und Gleiches gilt auch für die Kältemittel mit dem hohen Treibhausgaspotenzial. Und da gibt es jetzt auch einen weltweiten Stufenplan, dass man die Kältemittel mit dem hohen GWP immer weniger einsetzt und sie Schritt für Schritt aus dem Markt nimmt. Und ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Diskussion um die Kältemittel ist auch, dass Industriewärmepumpen ja sehr dichte Anlagen sind. Also das Kältemittel in einer Industriewärmepumpe gelangt ja üblicherweise nicht in die Atmosphäre. Mhm. Die Anlagen werden von qualifizierten Kältetechnikern befüllt, sie werden auf Dichtheit überprüft und überwacht, und wenn eine Anlage außer Betrieb geht, wird sie entleert, das Kältemittel in Flaschen gefüllt und entsorgt. Mhm. Und wenn man sich so den ganzen Lebenszyklus einer Wärmepumpe anschaut, dann spart die Wärmepumpe sehr viel mehr CO2 durch die Effizienzsteigerung, als sie einen CO2-Äquivalenten durch Leckagen oder Rückgewinnungsverluste emittieren wird.
Ist es das Ziel dann, dieses Kältemittel niemals tauschen zu müssen, oder gibt es da, Wartungsintervalle, wo das automatisch gemacht wird? Kann man sich das vorstellen?
Also das Ziel ist es auch, dass diese Kältemittel sehr, sehr stabil und langlebig sind und dass man sie im Betrieb der Wärmepumpe nicht tauschen muss.
Okay, ja.
Mhm. Das war auch eine unserer Forschungsfragen in Dryficiency, dem Projekt zu den Hochtemperatur-Wärmepumpen. Wir haben hier erstmals R1336 MZZZ eingesetzt. Also die HFO-Kältemittel haben alle lange Namen. Und dieses Kältemittel ist für hohe Temperaturen geeignet. Ja. Wir haben aber auch bei hohen Temperaturen die Situation, dass die eingesetzten Stoffe sehr reaktiv werden. Also es kann zu Reaktionen mit den Dichtungen oder auch mit dem eingesetzten Öl kommen. Mhm. Und ein wesentlicher Teil der Arbeit unserer Partner in dem Projekt war, eine Kombination mit Dichtungen und Öl zu finden, die langlebig und stabil ist. Und
was hat das für ein Global Warming Potential, dieses Kältemittel?
Das hat ein Global Warming Potential von 2. Mhm. Das heißt, es hat die zweifache Wirkung von CO2, wenn es in die Atmosphäre gelangt.
Mhm. Was habt ihr bei Dryficiency gemacht? Da habt ihr auch Wärmepumpen in bestimmten Industrieprozessen eingesetzt. Welche Prozesse waren das?
Das war bei Wienerberger in der Ziegeltrocknung und bei Agrana in der Stärketrocknung und eine dritte Anlage in Norwegen in Drammen in einem Trockner für Biomasse und Schlamm. Mhm. Und die wesentliche Innovation in Dryficiency war, mit Wärmepumpen 160 Grad Vorlauftemperatur zu liefern. Also Systeme zu demonstrieren, die diese hohen Temperaturen liefern können.
Wow, okay. 160 Grad, das deckt wahrscheinlich schon viele Anwendungsgebiete ab. Wie bringt man das dann ein in Trocknung? Trocknung funktioniert über warme Luft. Wie kommt man dann von diesem heißen 160 Grad warmen Wasser zur warmen Luft?
Bei der Agrana haben wir das zum Beispiel in einem Flugstromtrockner eingesetzt. Das heißt, da wird Umgebungsluft in mehreren Stufen erwärmt. Da gibt es eine interne Wärmerückgewinnung. Dann war der Wärmetauscher unsere Wärmepumpe. Mhm. Und dann noch ein Wärmetauscher mit Dampf, um sicherzustellen, dass wir die 160 Grad erreichen. Und dann geht die Luft in den Trockner. Also die brauchen dort 158. Und das war ein sehr schöner Demonstrationsstandort, weil die Wärmepumpe hat bei der Agrana gut 10% der Heizleistung geliefert, die der Trockner gebraucht hat. Das heißt, man sieht Auswirkungen der Wärmepumpe, aber der Prozess kann ganz normal weiterlaufen, wenn es mal Schwierigkeiten mit der Wärmepumpe geben sollte.
Okay, gibt es die Wärmepumpe dort noch? Ja, na wunderbar. Jetzt waren wir schon bei den Vorwürfen, die es immer wieder gibt rund um Wärmepumpen. Da gibt es noch einen anderen, nämlich Wärmepumpen belasten das Stromnetz über Gebühr. Und deswegen sollte man lieber andere Alternativen wählen, zum Beispiel, was weiß ich, Biomasse oder Gas einsetzen, weil die das Stromnetz nicht belasten. Wie siehst du das aus Perspektive von Wärmepumpen in der Industrie?
Ich glaube, man muss dieses Thema ein bisschen größer betrachten. Wenn wir das Energiesystem auf Erneuerbare umstellen wollen, dann wird Strom ein wesentlicher Energieträger für viele Prozesse oder für viele Verbraucher sein. Und dann ist das eine Herausforderung, der wir uns da stellen müssen, dass dann alle mit der Energie versorgt werden, die sie zu diesem Zeitpunkt brauchen. Mhm. Industriewärmepumpen sind da auch eine Chance. Die können auch zur Flexibilität beitragen, also indem sie dann große Verbraucher sind, die man durchaus auch modulierend einsetzen kann. Ist generell, glaube ich, ein spannendes Thema, wie die Industrie Flexibilität auch für das Stromnetz bereitstellen kann. Also das ist sicher was, wo wir in den nächsten Jahren uns noch mehr damit beschäftigen werden.
Das heißt im Endeffekt eine Art Schwungmasse auch, dann die Wärmepumpe runterzufahren, wenn das Stromnetz gerade sehr belastet ist und so auch systemdienliche Dienstleistungen anzubieten als Industriebetrieb.
Also das kann man mit Wärmepumpen machen. Mhm. Der Vorteil ist hier, dass die Wärmepumpe ja zwei Energieformen miteinander verbindet, also eben Strom und Wärme. Und wenn man die Wärme leichter speichern kann, ist das sicherlich auch ein Potenzial, das man nützen kann. Mhm. Wenn man sehr rasche Laständerungen anbieten will, ist das definitiv was, was man mit dem Hersteller vorab besprechen muss, damit diese schnellen Laständerungen auch möglich sind.
Ja. Okay. Ich meine, jetzt geht es halt bei der Transformation auch ein bisschen um Geschwindigkeit. Es geht darum, auch welche Dekarbonisierungsoptionen, von denen wir heute gehört haben, am schnellsten gezogen werden können. Sind die Wärmepumpen da vorne dabei oder braucht man, sage ich mal, noch ein paar Jahre, damit wir da quasi Lösungen auch von der Stange kaufen können, in die breite Umsetzung gehen können?
Die Wärmepumpen sind da sicher vorne dabei. Es ist ein sehr dynamischer Markt, also der sich auch in den letzten 5 Jahren stark verändert hat. Das Angebot wird immer größer und da wird auch in den nächsten Jahren auch noch einiges mehr kommen. Die Lösung von der Stange ist für die Industrie oft gar nicht so interessant. Mhm. Die effizientesten Lösungen sind immer die, die besonders gut an die jeweiligen Prozessbedingungen angepasst sind, und damit sind Industriewärmepumpen auch meist individualisierte Lösungen.
Mhm. Wenn man sich heute dazu entschließt, man will das Thema angehen als Industriebetrieb, mit welchen Vorlaufzeiten muss man da auch rechnen?
Zunächst einmal braucht es diesen guten Überblick über den eigenen Energieverbrauch, über die eigenen Prozesse, wo man Abwärme hat, wo man Wärme braucht. Es lohnt sich auch in diesem Zusammenhang kritisch die Frage zu stellen, welches Temperaturniveau man bei der Prozesswärmeversorgung wirklich braucht. Also gerade beim Einsatz der Wärmepumpe macht sich das bezahlt, wenn man Temperaturen absenken kann. Ja, und dann Lieferzeiten sind länger, wie so für so viele Aggregate in der Industrie.
Ja.
Ich denke, wenn man heute bestellen würde, würde ich mit einem Jahr rechnen.
Mhm. Okay, ne, das klingt jetzt für Industriemaßstäbe auch nicht so lange. Hört sich ja auch nicht schlecht an. Was braucht es aus eurer Sicht jetzt noch, damit das schneller auch funktionieren kann, ein flächendeckender Einsatz von Industriewärmepumpen möglich ist?
Aus unserer Perspektive sind die Demonstrationsprojekte da ein ganz wichtiges Werkzeug. Und wir brauchen nicht nur eine Demonstration, sondern viele. Okay. Branchen sind ganz unterschiedlich, die Prozessbedingungen sind ganz unterschiedlich. Und je mehr Beispiele es gibt, desto leichter wird es auch den anderen fallen, diese Beispiele auf ihre eigenen Anwendungen zu übertragen, neue Ideen zu generieren und so mit der Technologie in die Breite zu kommen.
Magst du noch was ergänzen, Christian?
Ja, ich wollte noch zurückkommen auf deine vorige Frage, ob Wärmepumpen jetzt irgendwie schlecht wären fürs Stromnetz. Die Diskussion gibt es ja auch bei den Elektroautos. Mhm. Und die Antwort muss hier und jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive einmal ganz klar mit Nein beantwortet werden. Mhm. Wie es die Veronika schon gesagt hat, bestehen mehr Möglichkeiten damit, einerseits, weil es dynamisch ist, und zweitens, wenn man sich die Alternative anschaut, also Erdöl oder Erdgas zu verbrennen, da machst du keine Meter, da kommst du nicht weiter, da kommst du nicht raus aus dieser Technologie. Mhm. Mit der Wärmepumpe gewinnt man Effizienz und wechselt auf einen Energieträger, Strom, wo wir das Potenzial haben, den im Land zu erzeugen. Wir sind auch dran, ist letztes Jahr sehr viel zugebaut worden. Derzeit importieren wir noch sehr viel Strom, unser eigener, den wir daheim erzeugen in Österreich, ist ja großteils schon erneuerbar, zum sehr großen Anteil. Eigentlich ist nur der, den wir importieren, noch schmutzig, wenn man so will, in CO2. Aber wir haben die Möglichkeit,
dass... Oder ein Nuklear, der ist dann ohne CO2.
Wollt ihr jetzt nicht ansprechen, das Thema? Das können wir noch am Podcast machen.
Ja, gibt's schon.
Ich bin ja Physiker, ich enthalte mich da jetzt der Meinung, weil das ist in Österreich nicht so populär. Muss aber nicht sein, ja. Also es gibt ja erneuerbare Technologien, die sind dynamisch und mit der Wärmepumpe kann man das bis zu einem gewissen Maße auch sich an diese Dynamik anpassen. Und man hat einfach viel mehr Möglichkeiten damit. Und was notwendig ist, ist, dass der Strompreis runterkommt. Ich habe es ja schon angesprochen. Derzeit ist am Markt der Strompreis circa das Doppelte vom Gaspreis. Das ist schon ein Fortschritt. Mhm. Lang war der Strompreis immer so das Dreifache. Das kommt aus dieser in den Medien diskutierten Merit Order wegen der Effizienz der Gaskraftwerke, die den Strom erzeugt haben bisher. Also man ist da schon weiterkommen. Strom ist schon relativ günstiger geworden. Mhm. Mit mehr Erneuerbaren wird er wahrscheinlich noch günstiger, gemeinsam mit CO2-Preisen.
Ja. Und Gaspreis dann haben wir, glaube ich,
Wärmepumpen Möglichkeiten. Mhm. Wenn wir ewig Öl und Gas verbrennen, dann verbauen wir uns die Möglichkeiten.
Ja, na, irgendwie muss ja dann auch einen Spread geben zwischen Strom- und Gaspreis, weil sonst kommt man auch beim Rollout der Elektroautos, Wärmepumpen, anderer strombasierter Anwendungen nicht weiter, ja. Also das ist vielleicht auch ein Policy-Thema. Gut, vielen Dank euch. Was können wir jetzt mitnehmen? Was nehme ich mit? Wärmepumpen in der Industrie werden kommen. Es gibt viele Anwendungsgebiete, sie sind ein wichtiger Teil der Lösung. Wenn es darum geht, fossile Energien loszuwerden, wenn es darum geht, Effizienzpotenziale auch zu heben. Sie sind, wie ich raushöre, aber keine Silver Bullet. Passen nicht überall, passen eher dort, wo Temperaturniveaus niedriger sind, sag ich mal 150, perspektivisch auch 200 Grad gefordert sind, was aber ohnehin auch ein sehr, sehr großer Bereich der Industrie ist. Diese Temperaturniveaus kleiner 200 Grad verschlingen heute große Teile an fossiler Energie. Erzeugen hohe Treibhausgasemissionen. Das heißt, dieses Potenzial ist durchaus groß. Bei Temperaturen, die da drüber gehen, gibt es besser dann wahrscheinlich Biomethan, synthetisches Methan, Wasserstoff, andere Optionen, teils Biomasse, direkt elektrische Verfahren. Ihr forscht also weiterhin an Wärmepumpen für die Industrie. Ihr treibt die Technologie zu Höchstleistungen und ja, wir in der Energieagentur leisten auch einen Beitrag, dass die Technologie vielleicht ein bisschen bekannter wird, die Unternehmen mehr Sicherheit bekommen, auch in der Anwendung, im Wissen, dass Wärmepumpen eine super Sache sind, um Prozesse zu dekarbonisieren. Es war auch klar, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Die Transformation ist nicht irgendwann in ein paar Jahren ab 2030, sondern schon jetzt, 2023, 2024. Und wir müssen da auch an Geschwindigkeit dazu gewinnen. Jetzt wird es wieder Zeit für unsere Standardrubrik. Es geht um das Petajoule-Fundstück und damit um irgendwas, das wir unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen. Eine erwähnenswerte Zahl, eine Studie, die einem untergekommen ist, ein Artikel, eine Begegnung, ein Buch, was auch immer. Christian, beginnen wir bei dir. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe heute mitgebracht die erste Dampfmaschine. Die gibt es nämlich nicht, aber die macht Mut.
Die erste Dampfmaschine.
Die erste Dampfmaschine. Man sagt immer James Watt zu.
Du bist mit dem LKW vorgefahren, hast die erste Dampfmaschine mitgebracht.
Ja, ich zeig's dir dann. Da muss man fest kurbeln, dann dampft's. Ja. Nein, also die erste Dampfmaschine gibt es nicht, weil es waren mehrere Erfinder und die hat so ein Untergrundleben lange Zeit geführt. Ein bisschen so wie die Wärmepumpen nämlich. Und schlussendlich kam sie zum Durchbruch in England in Kohleminen. Dort hat man nämlich Kohle abgebaut, um sie zu verheizen, einfach Raumwärme. Industrie gab es damals noch nicht so, es war mehr manuell. Und um das Wasser dort rauszupumpen, weil das war manuell schöpfen, sehr viel Arbeit und sehr hoch irgendwann hat man dann nicht mehr die Kohle abbauen können mit der Dampfmaschine als Pumpe, als Wasserpumpe. Also kohlebetrieben, die hatten wir ja dort gehabt, das war praktisch, konnte man dann tiefer schürfen und mehr Kohle abbauen und somit hat sich das dann entwickelt und später hat man es auch auf Räder gestellt und konnte man dann mit dem Zug die Kohle in die Stadt bringen und besser heizen. Warum haben wir das mitgebracht? Weil eben es ist eine Technologie, die gab es schon eine Weile, die hat aber die gewissen Rahmenbedingungen gebraucht, um zum Durchbruch zu kommen, so wie die Wärmepumpe. Und noch viel wichtiger, das war auch ein Energieträgerwechsel damals. Also damals wurden Städte einfach nicht größer, weil man das Holz nicht so weit schleppen hat können vom Wald. Wie dann die Kohle kam, gab es mehr Möglichkeiten, weil die Kohle eine höhere Energiedichte hat. Und das Gleiche ist dann später passiert mit dem Öl und dann noch einmal mit dem Erdgas. Natürlich nicht komplett ersetzt, aber es kamen immer mehr Energieträger dazu. Und derzeit sind wir eigentlich in der Phase der Elektrifizierung. Haben wir schon nicht angesprochen, direkt oder auch mit Wärmepumpen und in Kombination eben mit diesen Treibern, die es jetzt gibt, dass der Strom billiger wird, wenn wir Erneuerbare haben und dass wir dekarbonisieren wollen, wird es wieder so einen Technologiewechsel geben, denke ich, und das Ermutigende ist, deswegen habe ich das Fundstück mitgebracht, dass das eigentlich schon in ähnlicher Weise passiert ist in der Geschichte und das geht auch immer schneller. Damals hat es über 100 Jahre gedauert, bis das durchbrochen ist. Die Zeit haben wir jetzt nicht mit Klimawandel. Aber man muss sich davon nicht fürchten. Das ist schon mehrmals passiert in der Geschichte. Und das hat immer neue Möglichkeiten gebracht. Dann bin ich fertig. Weil der Strom, man nennt es Exergie, einfach Möglichkeiten bietet, die man mit Erdgas oder Kohle weniger hat. Man kann Dinge damit genauer steuern, man kann ihn präziser regeln. Das sind alles Dinge, die uns in der Industrie, in den Prozessen helfen. Und es sind zusätzliche Vorteile, wo ich denke, dass eben diese Elektrifizierung und auch die Wärmepumpe eine Riesenchance ist, dass wir auch bessere Produkte dann erstellen.
Und nochmals ist wahrscheinlich vergleichbar. Damals hat es auch wahrscheinlich viele Zweifler gegeben, die der neuen Technologie Dampfmaschine, Kohle skeptisch gegenüber
gestanden sind. Nicht nur Zweifler, sabotiert ist es worden, weil die Leute Angst hatten um Arbeitsplätze. Die Situation hat man ja jetzt gerade Gott sei Dank nicht. Wir suchen eher Leute. Ja. Also es müsste eigentlich alles noch besser gehen als damals und schneller. Es ist günstiger heutzutage, die Rahmenbedingungen.
Ja, ein schönes Bild. Veronika, was ist dein Fundstück?
Mein Fundstück ist eine Zahl und die Zahl lautet 500 Megawatt. Und diese Zahl hat die Internationale Energieagentur, die IEA, in ihrem Net Zero by 2050 Bericht veröffentlicht. Und das ist die Zahl der Wärmepumpen, die weltweit jedes Monat in den nächsten 30 Jahren in der Industrie installiert werden müssen.
Jedes Monat?
Jedes Monat, damit wir bis 2050 CO2-neutral sind. Das ist eine große Aufgabe natürlich, jedes Monat diese 500 MW zu projektieren, zu fertigen und in Betrieb zu setzen, zeigt aber auch ganz deutlich, welche große Rolle die Wärmepumpen bei der Transformation der Prozesswärme spielen werden. Neben dieser sehr beeindruckenden Zahl kann ich auch den ganzen Bericht empfehlen, also als zweites Fundstück. Es werden da sehr viele Dekarbonisierungsoptionen beschrieben und eingeordnet und in Perspektive gesetzt.
Ja, das ist echt ein super Bericht. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal als Fundstück gehabt auch. Also zeigt auf, was eigentlich notwendig wäre, wenn man es so sagt, um das 1,5 Grad Limit einhalten zu können. Wenn man das jetzt in die Perspektive setzt, 500 MW pro Monat, wie groß ist die Leistung der Wärmepumpe, um die es da zum Beispiel bei Takeda geht?
Die wird eine Heizleistung von 1,7 MW haben. Ist für eine Demonstrationsanlage eine große, für eine Industriewärmepumpe eher noch im kleineren Leistungsbereich.
Okay, aber 500 MW ist ja global.
Das ist weltweit.
Wunderbar. Gut, die Links zu diesen Fundstücken gibt es in den Shownotes, wie wir das mit der Dampfmaschine machen, schauen wir mal. Wir werden vielleicht einen Weg finden. Mein Fundstück ist wieder mal aus dem Universum der Energieagentur. Wir haben ja heute am Rand schon gehört, Biomethan, Wasserstoff spielen da in der Industrie in Teilbereichen unter speziellen Anforderungen eine Rolle. Biomethan, Wasserstoff wollen auch in Österreich ausgebaut werden. Es gibt da die Pläne für ein erneuerbares Gasgesetz, wonach bis 2030 10,5 Terawattstunden erneuerbares Gas in Österreich vorhanden sein sollen. Es gibt da jetzt eine Neuigkeit aus der Energieagentur. Wir haben uns nämlich in einem zweistufigen Verfahren als Bestbieter durchgesetzt und bauen jetzt im Auftrag des BMK die sogenannte Servicestelle für erneuerbare Gase auf, werden die dann auch betreiben. Die Servicestelle für erneuerbare Gase ist gedacht als zentrale Anlaufstelle, Vernetzungsplattform für Marktakteure, Projektentwickler, Menschen, die eine Biomethananlage errichten wollen, das Biomethan ins Erdgasnetz einspeisen wollen, das dann kein Erdgasnetz mehr, sondern ein Gasnetz ist, sagen wir es fossilfrei. Und die Servicestelle liefert dann auch Informationen, macht Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema in Österreich. Der Aufbau läuft jetzt an. Unser Team in der Energieagentur arbeitet schon mit Hochdruck dran, eine Website einzurichten und die Stelle aufzubauen. Das Team ist aber auch noch nicht komplett. Und da auch der Hinweis, wir suchen noch einen Experten, eine Expertin für erneuerbare Gase. Den Link zur Stellenausschreibung gibt es in den Shownotes. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, bitte reinschauen. Würde mich freuen, ein neues Gesicht auch in der Energieagentur bald zu sehen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank Veronika, vielen Dank Christian. Wir hören uns wahrscheinlich nochmal, Christian. Wir haben noch ein paar Folgen auch geplant zum Thema Transformation in der Industrie, werden vom Projekt Transform Industry auch noch ein bisschen öfters berichten. Vielen Dank auf jeden Fall für heute. Ihr dürft auch noch Baba sagen zu unseren Hörern und Hörerinnen.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Ja, ich schließe mich an. Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Folge. Bis bald bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.